jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Bettina Schausten.
Guten Abend. Im Kampf gegen das Coronavirus werden die Instrumente geschärft, mit denen eine hohe vierte Welle im Herbst verhindert werden soll. Eine allgemeine Testpflicht für Reiserückkehrer steht seit Tagen im Raum. Den Start zum 1. August hatte Bayerns Ministerpräsident Söder gestern hier im Heute-Journal schon angekündigt. Die Bundesregierung ließ den Termin heute aber offen. Die Abstimmung laufe erst noch. Gleichwohl, die Testpflicht wird wohl kommen, denn noch ist die Impfquote nicht hoch genug. Inzwischen sind gut 61% der deutschen Bevölkerung einmal geimpft. Bei den Doppeltgeimpften wurde die 50%-Hürde genommen. 50,2 sind es exakt. Ein gutes halbes Jahr nach dem Start der Impfkampagne. Zu wenig ist das für eine Herdenimmunität, die mehr als 80% erfordern würde. Und so geht es nun nicht nur um Impfanreize für Erwachsene. Der Blick richtet sich auch wieder verstärkt auf die Kinder. Sollten auch ab 12-Jährige geimpft werden, um Schulunterricht zu ermöglichen und überhaupt zum Nutzen der Gesellschaft? Eva Schiller.
Wenn Dr. Brügel von Behandlungszimmer zu Behandlungszimmer hetzt, ist in diesen Tagen eine Diskussion Dauerbegleiter. Soll ich mein Kind gegen Corona impfen? Ja, nein, vielleicht, sofort. Die einen fürchten die Impfung, die anderen Corona und alle fühlen sich unter Druck gesetzt.
Die Unsicherheit ist immens groß, weil einfach jeden Tag irgendwo eine andere Meinung durch die Presse getrieben wird, ja? Und der Druck ist eben auch groß, weil wir jetzt immer mehr Familien haben, wo zum Beispiel Vater und Mutter sind geimpft, das große Geschwister mit 18 oder 19 ist geimpft und jetzt habe ich noch ein Kind mit 14. Was mache ich jetzt mit dem?
Die Delta-Variante droht und mit ihr neuer Homeschooling-Stress. Aber die Frage, ob es legitim ist, Kinder zu impfen, um die Gesellschaft zu schützen, diese Frage spaltet Eltern.
Lass es mal zugespitzt formulieren. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass für ein Kind selber eine Impfung nicht nötig ist, damit das Kind sicher ist, dann ist es einfach wieder nur ein Opfer, das muss herhalten, das Kind, dass die Herdenimmunität hergestellt wird.
Es ist die einfache Möglichkeit für die Politiker, dazu sagen, wir impfen jetzt einfach die Kinder. Also das ist ganz klar, man müsste Geld in die Hand nehmen, die Schulen umstrukturieren.
Kleiner Pieks mit großer Wirkung. So wirbt Bayerns Söder fürs Kinderimpfen. So oder so ähnlich hallt es aus vielen politischen Ecken. Der Chef der Ständigen Impfkommission verbittet sich diese politische Einmischung. Hauptargument für eine Impfempfehlung müsse der Schutz der Kinder sein.
Wir haben das sehr gründlich analysiert und da sieht man, dass das Risiko für schwere Erkrankungen bei den Kindern in Deutschland sehr gering ist. Die zweite Frage: Ist der Impfstoff wirklich sicher genug? Und dazu muss man sagen, die Zulassungsstudie mit ja sehr wenig geimpften Kindern lässt eine Aussage dazu nicht zu.
Was ist für Kinder und Jugendliche riskanter? Eine Corona-Infektion oder die Impfung? Erste internationale Studien deuten darauf hin, dass im Schnitt bei 2 von 100.000 Geimpften eine Herzmuskelentzündung auftritt. Im Vergleich dazu erkranken nach einer Corona-Infektion von 100.000 12- bis 18-Jährigen im Schnitt 30 an PIMS, einem Entzündungssyndrom, das verschiedene Organe betrifft. Und Long-Covid? An der Freiburger Uniklinik wollte man sich auf Minderjährige mit Long-Covid spezialisieren, aber es kamen so gut wie keine. Mittlerweile zweifelt man hier und anderswo, ob Long-Covid bei Minderjährigen überhaupt ein Problem ist. Denn eine Studie zeigt, dass nicht infizierte Jugendliche ähnlich erschöpft waren wie Jugendliche mit vermeintlichem Long-Covid.
Wenn es die Erkrankung gibt, glaube ich, ist sie extrem selten. Das ist das, was wir bis jetzt wissen. Und was wir eben auch sehen, ist, dass wir in den Vergleichsstudien, die eben eine Vergleichsgruppe von nicht infizierten Jugendlichen untersuchen, dass wir dort auch hohe Belastungsfaktoren messen.
Es gibt gute Gründe, Kinder und vor allem Jugendliche jetzt schon zu impfen, findet Dr. Brügel, Vorerkrankungen oder soziale Teilhabe. Aber Eltern sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern sich lieber Zeit nehmen. Denn jeder Monat mehr könnte mehr Klarheit bringen.
Und bei mir ist jetzt Professor Fred Zepp. Bis März war er Direktor der Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik in Mainz. Und Mitglied der STIKO ist er auch, der Ständigen Impfkommission, die im Moment ja praktisch wöchentlich tagt, auch heute gerade wieder. Herr Professor Zepp, jeder Monat könnte Klarheit bringen, haben wir gerade gehört. Darum bemüht sich ja die STIKO auch, gerade was die 12- bis 17-Jährigen angeht. Da gibt es eben noch keine generelle Impfempfehlung. Wie und wann, bis wann gewinnen Sie diese Klarheit und auf welchem Weg, mit welchen Daten?
Ja, eine ganz wichtige Frage, die ja auch im Text oder im Beitrag angesprochen wurde. Und Professor Merzens hat schon gesagt, wir müssen prüfen, welches Ziel können wir mit einer Impfung erreichen. Also schützen wir Kinder oder Jugendliche vor schweren Krankheiten? Oder geht es nur um die Übertragung? Oder geht es tatsächlich nur um sekundäre Ziele? Also zum Beispiel Schulbesuch, wobei dafür braucht man keine Impfung, aber zum Beispiel Wiederherstellung von Freiheitsgraden. Und ich sag mal, für die Zulassung der Impfung ist es so gewesen, eine Zulassungsbehörde wie die EMA, die prüft zunächst
die europäische
Zulassungsbehörde oder auch die amerikanische FDA, die prüfen die Zulassungsunterlagen eines Herstellers. Das heißt, die prüfen, ob das, was der Hersteller wünscht, erfüllt ist in den Studien. Und dann geben sie eine Zulassung. Und wenn dann ein Risiko, wie zum Beispiel die Herzmuskelentzündungen auftreten, dann schreiben sie einfach in den Beipackzettel hinein, da ist ein Risiko, darüber müsst ihr aufklären. Mhm. Die Aufgabe der STIKO zum Beispiel aber ist es, für die Betroffenen, die geimpft werden sollen, die bestmögliche Empfehlung zu entwickeln. Das können wir aus den Studien nicht. In der Studie für den Impfstoff, der in Deutschland entwickelt wurde, haben 1131 Kinder teilgenommen. In der Studie in den USA für den zweiten mRNA-Impfstoff etwa 2500. Da kann man kein Risiko erkennen, dass jetzt, wie hier im Beitrag wurde gesagt, 1 zu 50.000. Die Amerikaner haben ja viele mehr geimpft schon. Die sagen, einmal unter 20.000 Impfungen kommt es zu so einem Ereignis.
Das heißt, Sie werten diese Daten aus und müssen dann im Grunde abwägen, nicht nur ein allgemeines Risiko, sondern schon ein spezielles auch für jedes Kind.
Das individuelle Risiko, dass der geimpfte Mensch im Prinzip einnimmt, das muss man sehen. Und wie gesagt, da haben wir, ich sag mal, die amerikanischen Gesundheitsbehörden haben das ein bisschen anders in der Risikobewertung gehabt. Tatsächlich sind in Amerika etwa 135 Jugendliche an Covid-19 verstorben. Völlig andere Situationen wie hier in Deutschland, wo wir fast keine Krankheitslast sehen. Und insofern haben sie gesagt, das Risiko der Muskelentzündung ist möglicherweise für uns geringer. Wir werden diese Daten sehen und die kommen Tag für Tag hinein und dann müssen die einfließen in die individuelle Risikobetrachtung.
Und das kann noch dauern, Herr Professor Zepp, oder kann man da nächste Woche mit rechnen?
Ich kann nicht genau sagen, ob es nächste Woche ist, aber es ist tatsächlich so, dass man in den USA in großem Umfang angefangen hat, Mitte Mai zu impfen. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt in diesem Monat die zweiten Impfungen dort vollendet haben. Wir wissen auch, dass man dort dreistellige Zahlen von Handmuskelerkrankungen gesehen hat, die auch alle zum Teil so verlaufen sind, dass die Kinder oder Jugendliche sind es ja, ins Krankenhaus mussten. Und insofern würde ich sagen, in den nächsten 2 bis 3 Wochen müssten wir tatsächlich Daten dazu sehen.
Bis dahin jedenfalls sind ja doch viele Eltern ziemlich verunsichert. Sie wollen alle das Richtige tun für ihre Kinder. Sie können jetzt das Ergebnis nicht vorwegnehmen, aber Sie als Kinderarzt, was ist aus Ihrer Sicht das Richtige?
Ja, also ich muss sagen, wir Kinderärzte haben ja das Ziel, möglichst die Kinder, die wir betreuen, auch zu schützen. Und das gilt natürlich auch für Impfungen. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin kümmert sich intensiv, hat eine eigene Arbeitsgruppe zur Arzneimittelsicherheit im Kindes- und Jugendalter. Und wir müssen wissen, Kinder und Jugendliche sind eine besondere Altersgruppe. Überlegen Sie mal, ein Neugeborenes verdreifacht sein Geburtsgewicht in 12 Monaten. Mhm. Und in der Pubertät gibt es enorme Veränderungen hormoneller Natur, die alle auch das Immunsystem beeinflussen. Das heißt, wir wissen nicht genau, was dort geschieht.
Jetzt gibt's ja Impfstoff für die ab 12-Jährigen, BioNTech ab heute auch Moderna. Reden wir mal über die. Was würden Sie da empfehlen?
Also genau wie die Ständige Impfkommission das schon vorgetragen hat, zu diesem Zeitpunkt ist es so, dass wir empfehlen, vor allen Dingen Kindern mit chronischen Vorerkrankungen, die ein erhöhtes Risiko für eine schwere Erkrankung haben, zu impfen. Das ist schon eine harte Empfehlung und das geschieht auch und das ist wichtig. Das heißt also Kinder mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, manche Stoffwechselerkrankungen, immunologische Funktionsstörungen, Tumoren. Bei den anderen Kindern, die grundsätzlich gesund sind, ist es so, dass wir im Prinzip im Augenblick einen Blick darauf haben, welche Bedeutung haben die Herzmuskelentzündungen. Auch da haben wir dreistellige Zahlen mittlerweile schon gefasst. Und dann muss man im Prinzip sagen, solange dieses Risiko nicht zuverlässig gegen das doch sehr geringe Risiko von Erkrankung durch SARS-CoV-2, durch das Virus, nicht aufgewogen wird, ist es, aus meiner Sicht, als kinderärztlicher Sicht, eine Sicherheit, die wir den Kindern geben. Vor allen Dingen, wir können den Eltern auch sagen, das Risiko in dieser Zeit mit geringer Inzidenz der Erkrankung, mit geringer Zahl der Erkrankung für die Kinder ist enorm gering. Ja, also insofern lohnt es sich zum Schutz der Kinder, auch was das Arzneimittel oder den Impfstoff angeht, diese Woche noch abzuwarten, bis dass wir mehr Klarheit über das Nebenwirkungsrisiko
haben. Und Sie haben den Korridor genannt, 2 bis 3 Wochen, dann ist man vielleicht schon weiter. Vielen Dank, Professor Zepp, hier für den Besuch bei uns im Studio.
Vielen Dank.
Die Corona-Krise macht die Politik nervös, denn wie sie die Corona-Krise die Wahlentscheidung beeinflusst, ist unkalkulierbar. Zumal, wenn wir Ende September mitten in einer 4. Welle stecken sollten. Es ist dieses Jahr ein besonderer, außergewöhnlicher Wahlkampf, einer um einen leeren Amtssessel quasi, um den sich gleich 3 Bewerber bewerben. Der SPD-Kandidat Olaf Scholz hofft dabei nach wie vor auf den Effekt lachender Dritter. Wem Laschet zu unbestimmt, wem Baerbock zu unerfahren ist, der könnte sich vielleicht für den Vizekanzler erwärmen, so das Kalkül. Seine persönlichen Werte sind gut, doch die seiner Partei mäßig. Heute hatte Scholz als letzter der 3 einen Auftritt bei der Frauenzeitschrift Brigitte. Klaus Brodbeck und Andreas Huppert berichten.
Keine Kandidatin, keinen Kandidat kennt das Land wohl länger als diesen und erlebt dann doch so etwas wie eine Überraschung. Der Mann ist Mensch, nicht nur am Morgen.
Ich bin Langschläfer, aber es ist schon lange nicht mehr dazu gekommen.
Zu manchen Themen werden Finanzminister eher selten gefragt, Kanzlerkandidaten aber schon. Was will Scholz tun für mehr Gerechtigkeit für Frauen?
Was will ich konkret?
Ab 27. September, genau.
Ich will erstens endlich durchsetzen, dass es gleiche Löhne und Gehälter gibt. Und das heißt, dass wir auch nicht nur Gesetze machen müssen, in denen die Unternehmen verpflichtet werden, für Lohngleichheit zu sorgen, sondern dass wir auch dafür sorgen, dass in den sogenannten frauentypischen Berufen besser bezahlt wird. Denn das würde schon eine ganze Menge ändern. Und dazu gehört auch ein gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro. Der würde 10 Millionen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes ein besseres Gehalt bringen. Und die meisten davon sind Frauen.
Auch um Scholz' Ehefrau geht es. Britta Ernst, selbst Ministerin in Brandenburg, sein persönlichster Moment.
Ich glaube, dass ich ein ganz anderer Mensch wäre, wenn ich nicht mit Britta Ernst verheiratet wäre.
Wir gehen jetzt davon aus, dass Sie jetzt dadurch ein besserer Mensch sind.
Eindeutig, ja.
Wird Ihre Frau weiterarbeiten? Sollten Sie Kanzler werden?
Ich finde ehrlicherweise das eine Frage, die mich empört, wenn ich das ganz offen sagen darf. Ja. Ich weiß nicht, ob die auch Männern gestellt wird, die Ehegatten sind.
Das war die dusseligste Frage, die ich in den letzten Monaten gestellt habe nach Ihrer Frau. Und ich finde super, wie Sie reagiert haben.
Zur Tagespolitik. Wie umgehen mit Rückkehrenden aus dem Urlaub? Scholz beruhigt.
Jetzt suchen wir noch nach irgendeinem möglichst pragmatischen, einfachen, wenig belastenden Weg, wie das als normaler Vollzug von allen gemacht werden kann, ohne dass jetzt jemand Angst haben muss, dass er nicht mehr nach Hause kommt oder sowas.
Immer wieder geht es auch um die Wahl und Scholz' Chancen. Hier eine Zusammenfassung am Rande.
Jetzt kommt es darauf an, klar zu bleiben, überzeugend zu sein. Die Tatsache, dass es ja um die Zukunft der nächsten 10 Jahre, des ganzen Jahrzehnts geht, auch immer wieder zu betonen, weil das ist die Entscheidung, die die Bürgerinnen und Bürger treffen wollen. Sie wollen kein Wischiwaschi. Sie wollen auch nicht irgendwelche Befindlichkeiten kennenlernen. Sie wollen wissen, wie geht's weiter mit unserem Land.
59 Tage hat er dafür noch. Es bleibt spannend.
Der Wahlkampf läuft. So, die Nachrichten schauen heute auch zunächst auf das Explosionsunglück in Leverkusen. Gundula Gause.
Nach der gewaltigen Explosion im Leverkusener Chemiepark gibt es kaum noch Hoffnung auf Überlebende. Die Betreiberfirma erklärte, man müsse davon ausgehen, dass die noch 5 Vermissten nicht mehr lebend gefunden werden. Bei dem Unglück gestern waren 2 Mitarbeiter gestorben, 31 wurden verletzt. In einem Tanklager der Sonderverbrennungsanlage waren organische Lösungsmittel in Brand geraten. Ob die Rauchwolke und darauf folgende Niederschläge giftige Substanzen enthielten, wird weiterhin untersucht. Ermittlungen zur Unglücksursache laufen. 2 Wochen nach der verheerenden Flutkatastrophe ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 180 angestiegen. 73 Menschen werden immer noch vermisst. In den teils völlig verwüsteten Flutgebieten sind nach wie vor tausende Helfer im Einsatz. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit, die Versorgung der Betroffenen mit Trinkwasser und Lebensmitteln. Außerdem muss der kontaminierte Schlamm so schnell wie möglich aus den Häusern geschafft und der Müll von den Straßen geräumt werden. Mehrere hunderttausend Tonnen Hochwassersperrmüll sind in den Katastrophengebieten angefallen. Die Betroffenen in den Flutgebieten brauchen Unterstützung. Allein über unseren ZDF-Spendenaufruf kamen bislang fast 56,9 Millionen Euro zusammen. Und jeder Euro hilft. Das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe koordiniert die Hilfe. Die IBAN lautet DE 65 100 400 600 100 400 600. Stichwort ZDF Hochwasser. Weitere Informationen unter spendenzdf.de und im ZDF-Text auf Seite 890. Der Machtkampf in Tunesien spitzt sich weiter zu. Nachdem Präsident Said am Sonntag den Regierungschef entlassen und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt hatte, lässt er nun die Staatsanwaltschaft gegen führende islamistische Parteien ermitteln. Auch gegen die islamistisch-konservative Ennahda. Mit ihr ringt der parteilose Präsident Said seit Monaten um die Macht. Said behauptet, durch seine Maßnahmen Tunesien aus der Krise führen zu wollen. Kritiker werfen ihm einen Putschversuch vor. An der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan ist es erneut zu Kämpfen gekommen. Drei armenische Soldaten wurden getötet. Aserbaidschan bestätigte zwei Verwundete. Beide Seiten machen sich gegenseitig für die neue Gewalt verantwortlich, wollen sich nun aber wieder an die von Russland vermittelte Waffenruhe halten. Die USA und Russland haben in Genf neue Gespräche über Abrüstungsfragen aufgenommen, vereinbart von den beiden Präsidenten Biden und Putin auf Grundlage des New START-Vertrages, des letzten noch verbliebenen Abkommens zur Rüstungskontrolle. In Washington besuchte Biden zum ersten Mal die US-Geheimdienste. Angesichts zunehmender Cyberangriffe warnte er dabei vor einem so wörtlich echten Krieg infolge der Cyberattacken. Außerdem veranlasste Bidens Regierung weitere Maßnahmen zum Schutz der kritischen Infrastruktur in den USA.
Gehen wir 70 Jahre zurück. Am 28. Juli 1951 wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet. Entstanden, um nach dem Zweiten Weltkrieg die Rechte von geflüchteten Menschen zu schützen, ist ihre Leistung an diesem Jahrestag unumstritten. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten vermutlich Millionen Menschen das Leben gerettet. Die Zahl der Flüchtlinge nimmt weltweit zu. Man muss sich das vorstellen. Vertrieben oder schutzsuchend sind derzeit so viele Menschen, wie Deutschland Einwohner hat. Bevor wir auf ein Beispiel aus Afrika schauen, Kamran Safiarian mit den Fakten.
Noch nie waren so viele Menschen weltweit auf der Flucht. Mehr als 80 Millionen laut dem Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Für viele das wichtigste internationale Dokument zu ihrem Schutz, die Genfer Flüchtlingskonvention. Vor 70 Jahren in Genf verabschiedet, gilt sie bis heute als Grundpfeiler des internationalen Flüchtlingsrechts. 149 Länder haben sich ihr inzwischen angeschlossen. Der Flüchtlingsbegriff ist dabei eng gefasst. Er gilt für Menschen, die ihr Herkunftsland verlassen mussten, weil sie aufgrund ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung verfolgt werden. Und die Flüchtlingskonvention garantiert ihnen elementare Rechte. Sie haben Anspruch auf Ausweisdokumente und Zugang zu Gerichten, das Recht auf Eigentum, Bildung, Berufstätigkeit und Religionsfreiheit. Im Gegenzug haben Flüchtlinge aber auch Pflichten, etwa die Gesetze ihres Aufenthaltslandes zu beachten. Doch die Genfer Flüchtlingskonvention steht auch in der Kritik, denn sie schützt keine Binnenflüchtlinge und auch keine Klimavertriebenen. Dabei hat sich die Zahl der Binnenflüchtlinge innerhalb von 10 Jahren verdoppelt, auf 45 Millionen Menschen.
Ja, und dieses Problem der Binnenflüchtlinge, also derer, die in ihrem eigenen Land auf der Flucht sind, wird größer und drängender. Das lässt sich beobachten am Beispiel Äthiopien, wo durch blutige Auseinandersetzungen in der nördlichen Krisenprovinz Tigray Millionen Menschen in Not sind. Gestern erst schlug der UN-Flüchtlingskommissar Alarm, Essensvorräte und Trinkwasser für die Menschen in den Flüchtlingslagern gingen zur Neige. Unsere Afrika-Korrespondentin Sandra Theis berichtet.
Das Asesu-Camp in der Amhara-Region in Äthiopien. Allein hier sind knapp 2000 Flüchtlinge gestrandet, notdürftig untergebracht in Zelten. Viele haben Schreckliches durchgemacht. Nachdem sie uns angriffen, haben sie meine Genitalien verstümmelt. Sie haben meinen Rücken verbrannt. Ich habe Schmerzen und außerdem gibt es nicht genug zu essen hier. Viele sind traumatisiert, mussten zusehen, wie Familienmitglieder und andere vor ihren Augen getötet wurden. Die toten Körper, die ich sah, es waren Hunderte. Ich bin auf Tote getreten, als ich lief. Ich konnte nichts mitnehmen. Alles, was ich besaß, musste ich zurücklassen. Äthiopien ist ein Vielvölkerstaat mit zahlreichen ethnischen Konflikten. Im November eskaliert der Konflikt zwischen der Zentralregierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed in Addis Abeba und der im bergigen Norden des Landes regierenden Volksbefreiungsfront von Tigray. Abiy Ahmed schickt Truppen nach Tigray, entmachtet die Regionalregierung. Die geht zu einem Guerillakrieg über. Tausende werden getötet. Ende Juni dreht sich die Lage. Kämpfer aus Tigray erobern die Regionalhauptstadt Mekele zurück und rücken seitdem weiter vor. Ihr Ziel: ganz Tigray befreien. Durch den Konflikt wurden laut UN 1,7 Millionen Menschen vertrieben. Besonders schlimm ist die Lage in Tigray selbst. Hunderttausende hungern, Zehntausende Flüchtlinge seien durch die Kämpfe von humanitärer Hilfe abgeschnitten. Die eingeschlossenen Flüchtlinge brauchen dringend lebensrettende Hilfe. Sauberes Trinkwasser geht aus, es fehlt medizinische Versorgung und der Hunger ist eine echte Gefahr. Hinzu kommen Berichte über massive Menschenrechtsverletzungen und Gräueltaten, begangen von allen beteiligten Parteien des Konflikts. Das schließt ein, Bewaffnete, die Frauen und Mädchen sexueller Gewalt und Vergewaltigungen aussetzen. Tötungen von Zivilisten ohne Prozess, Hunger als Mittel des Krieges. Mehr als 5 Millionen Menschen sind Schätzungen zufolge auf humanitäre Hilfe angewiesen. Eine Waffenruhe ist derzeit nicht in Sicht. Stattdessen werden immer mehr Soldaten rekrutiert. Erst gestern verabschiedete Äthiopien 3000 weitere an die Front.
Hilfsorganisationen wie heute auch das Deutsche Rote Kreuz fordern eine größere Aufmerksamkeit für das Problem und die Situation der Binnenflüchtlinge. Hier sei die internationale Staatengemeinschaft gefordert. Jetzt noch einmal Nachrichten. Gundula Gaus.
Der Bundesgerichtshof hat in einem Grundsatzurteil die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte als strafbar bewertet. Mit solchen Transaktionen hatten Banken und Investoren jahrelang den Staat um Steuereinnahmen in Milliardenhöhe betrogen. Für den normalen Bürger und die Finanzämter, Stefanie Berrit, kaum zu durchschauende Geschäfte, die also illegal waren.
Ganz genau, Gundula. Jetzt auch höchstrichterlich klargestellt, Cum-Ex-Geschäfte von Investoren und Banken sind keineswegs quasi legales Ausnutzen von Steuerlücken, sondern Betrug und damit strafbar. Wer sich daran beteiligt, begeht vorsätzlich Steuerhinterziehung und darauf drohen hohe Strafen in Deutschland. Der BGH bestätigte heute das Urteil gegen zwei britische Aktienhändler wegen Steuerhinterziehung. Dutzende Staatsanwälte ermittelten bereits seit Jahren gegen mehr als 1000 Beschuldigte im größten Steuerskandal der deutschen Geschichte. Auch beteiligte Banken können sich nicht mehr wegducken. Sie müssen den Steuerschaden begleichen. Allein die Hamburger Privatbank Warburg muss rund 180 Millionen Euro zurückzahlen. Das Urteil eröffnet nun gute Chancen, dass sich der Staat das Geld von weiteren Beteiligten zurückholen kann. Nachweislich geht es um einen zweistelligen Milliardenbetrag, um den der deutsche Fiskus betrogen wurde. Bei Cum-Ex handelte es sich um ein ausgeklügeltes Verwirrspiel mit riesigen Aktienpaketen rund um den Termin der Dividendenzahlung. Die Papiere schob man so hin und her, dass das Finanzamt nicht mehr folgen konnte. Dabei wurde die nötige Steuer nur einmal bezahlt, am Ende aber vom Finanzamt mehrfach zurückerstattet. Finanzexperten gehen von der Spitze eines Eisbergs aus, denn noch immer ist diese Art von Steuerbetrug nicht komplett trockengelegt. Politik und den Finanzbehörden bleibt weiterhin die Aufgabe, die Zahlungsabwicklung rund um die Kapitalertragssteuer auch wirklich betrugssicher zu machen.
Vielen Dank, Stefanie, nach Frankfurt.
Gerne.
Ein kurzes, aber heftiges Unwetter mit Starkregen und orkanartigen Böen hat im südlichen Oberbayern in mehreren Gemeinden Schäden verursacht. Es wurden Straßen überflutet, Dächer abgedeckt und Keller liefen voll. Die Feuerwehren waren stundenlang im Einsatz. Die Behörden warnen vor Autofahrten und Spaziergängen in der Region Rosenheim wegen herabfallender Gebäudeteile oder umstürzender Bäume. Auch im Norden Italiens kam es nach starken Regenfällen erneut zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Rettungskräfte mussten allein in der Provinz Varese am Lago Maggiore zu 40 Einsätzen ausrücken. In der Provinz Como waren Straßen teilweise nicht passierbar, Menschen durch Erdrutsche in ihren Häusern wieder eingeschlossen. In der Lombardei wurde für mehrere Provinzen der Notstand erklärt. Morgen werden weitere schwere Unwetter in der Region erwartet. Und wir haben noch die Gewinnzahlen vom Lotto am Mittwoch. Sie lauten wie immer ohne Gewähr 8, 10, 11, 19, 31, 47, Superzahl 3. Mehr auf lottozf.de und im ZDF-Text auf Seite 557.
Sie ist einer der wenigen Filmstars aus Deutschland, die auch in Hollywood Karriere machte. Franka Potente. Vom Münsterland, wo sie geboren wurde, in die Traumfabrik von Los Angeles. Ihren Durchbruch als junge Schauspielerin hatte sie mit Lola Rent. Das ist lange her, doch die rothaarige Lola blieb immer mit ihr verbunden. Nun stellt Franka Potente als Regisseurin ihren ersten langen Spielfilm vor, mit einem rothaarigen Helden übrigens. Eine Hommage an Lola sei das aber nicht. Barbara Luke.
Endlose Leere. Nur dieser Typ im Trainingsanzug auf seinem Skateboard. Lost Time, verlorene Zeit steht auf seinen Händen. Woher kommt er? Wohin geht er? Es ist ein Schlüsselbild dieser Geschichte.
Ich wollte eine Geschichte machen über jemanden, der so mitten im Leben noch mal neu anfängt. Jemand, der eigentlich so stecken geblieben ist, wie so eingefroren in seiner Jugend. Wie wäre dann eigentlich so ein Neuanfang?
Marvin kehrt nach 17 Jahren Gefängnis zurück nach Hause. Dorthin, wo er als Teenager einen Mord begangen hatte.
Haben Sie dich da drin gut behandelt?
Weiß nicht. Denk schon.
Er trifft seine kranke Mutter wieder, seine Heimat, Nachbarn von früher, in dem Glauben, seine Schuld verbüßt zu haben. Doch im Ort hält sie nach.
Vielleicht stimmt es auf dem Papier, aber wenn die anderen Leute das ihn nicht lassen und sagen, nee, das, wir haben mit dir noch ein Hühnchen zu rupfen, das ist uns völlig egal, ob du im Gefängnis warst oder nicht, dann wird das immer die Wahrheit sein.
Scheiße, warum bist du zurückgekommen?
Weil das mein Zuhause ist, deshalb.
Du bist hier nicht willkommen.
Was du nicht sagst. Das weiß ich.
Es ist eine fast biblische Geschichte über Schuld, Sühne und Vergebung in der maroden Tristesse der amerikanischen Provinz mit einer wunderbaren Kathy Bates.
Brauchst du Hilfe, Mom?
Ich bin die letzten verdammten 17 Jahre ohne Hilfe in diesem verfluchten Haus rumgekrochen. Ich komm klar.
Da ist etwas in dieser Geschichte, das dich weiter graben und tiefer suchen lässt. Du leuchtest noch mal hin und dann passiert da etwas in so vielen Szenen.
And that's what's happened in so many of the scenes.
Action.
Home ist ein mutiger Film, extrem langsam erzählt, manchmal gar bleiern. Schwere Themen in einer Welt zerplatzter Träume. Und doch blitzt auch immer so etwas wie Hoffnung auf, Intimität, etwas, das den Tag doch gut werden und Raum für Vergebung lässt.
Also was ich noch weiß, ist, dass du gut Fußball spielen konntest.
Ja. Los, schieß!
Ich glaube, nicht vergeben ist Stillstand und Vergebung ist halt immer eine Chance nach vorne. Ne? Nicht vergeben ist natürlich festhalten an etwas. Das kennen wir aus Beziehungen, die in die Brüche gehen, Freundschaften. Das ist sehr kompliziert.
Und genau deshalb soll dieser Film ein Plädoyer für Empathie und zweite Chancen sein. Und dafür, dass es nicht auf jede Frage eine klare Antwort gibt.
Warum hast du sie gekillt?
Die Antwort müssen wir dann im Kino erfahren. Das war's von uns.
Nazan Göktemir meldet sich um 0.45 Uhr mit unserem Heute-Journal-Update.
Morgen an dieser Stelle Klaus Kleber.
Musik.
schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Was Sie hier sehen, ist ein Satellitenbild von Sibirien. Und diese Bereiche hier, das ist alles Rauch. Weite Areale sind mit Rauch bedeckt. Hier brennt es ja schon seit einer Weile und in diesem Jahr vor allem sehr viel. Und mit der Klimakrise wird das alles noch viel heftiger. Wissenschaftler sagen, die Brände, die Wildbrände nehmen weiter zu. Zur Orientierung, Sie haben hier unten den Baikalsee. Und nördlich davon also weite Bereiche mit Rauch. Und das Weiße hier, das sind Wolken. Ja, schauen wir auf das Wetter in Deutschland. Und da haben wir es mit einem Zwischenhoch zu tun. Das sorgt für ruhiges Wetter. Ansonsten nähert sich dieses Tief hier und wird dann mit dem umfangreichen Tief im Norden zusammen dann für recht unbeständiges Wetter am Wochenende sorgen. Schauen wir auf die Nacht. Da gibt es Schauer und Gewitter, vor allem im Nordwesten Deutschlands. Ansonsten ist es aufgelockert, teils klar im Osten. Ja, und die Temperaturen sinken auf 11 Grad im hessischen Bergland und 16 Grad zum Beispiel im Osten Deutschlands. Ja, morgen im Tagesverlauf weitere Schauer und Gewitter, vor allem Richtung Emsland, Nordsee und Schleswig-Holstein. Dazu kräftiger, teils stürmischer Wind aus Südwest. Häufig haben wir es aber mit Sonnenschein zu tun, ein recht ruhiger Tag. Und das bei höchsten Temperaturen von 27 Grad im Süden Deutschlands und 26 Grad im Osten. Am kühlsten ist es in Schleswig-Holstein mit 19 Grad. Die kommenden Tage, am Freitag im Süden teils kräftige Gewitter bis 27 Grad. Ja, und das Wochenende wird kühler und unbeständiger mit zahlreichen Schauern mit 16 bis 24 Grad.